Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Gekrümmter Nordanflug. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt präsentiert neue und nicht so neue Anflugmodelle für Zürich-Kloten. Jeden fünften braucht's nicht mehr. Die Bank Julius Baer wird im Zug der Merrill Lynch-Übernahme 1000 Arbeitsplätze abbauen, die meisten im Ausland. Schöne Geste oder unnötige Provokation. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel besucht Griechenland. Das Sicherheitsaufgebot ist beispiellos. Wichtiges Signal für Ägypten. Mohamed Mursi, der neue Präsident, amnestiert alle politischen Häftlinge der ägyptischen Revolution. Und was ist jetzt mit dem Atomendlager? Steht ein Standort fest oder fast oder gar nicht? Wir fragen das federführende Bundesamt für Energie bzw. dessen Vizedirektor im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hofer.
Im Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland macht das Bundesamt für Zivilluftfahrt in einem Bericht neue Vorschläge. Insgesamt sind 6 mögliche Anflugrouten auf den Flughafen Zürich vorgesehen. Und der Bericht zeigt auch Vor- und Nachteile auf, in Bezug auf die Kriterien Sicherheit, Kapazität und Fluglärm. Gemäß einem Sprecher des Bundesamtes dürften der Osten und der Norden der Schweiz künftig wohl mit mehr Fluglärm rechnen müssen. Die betroffenen Kantone, der Flughafen Zürich und die Flugsicherungs Skyguide können sich bis Mitte November zu den Vorschlägen äußern. Danach entscheidet das Bundesamt, welche Anflugvarianten vertieft geprüft werden sollen. Die Schweizer Privatbank Julius Baer baut bis zu 1000 Stellen ab. Das ist fast jede fünfte Stelle. Nach der Übernahme des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts Merrill Lynch entstanden Doppelspurigkeiten. Nun will Julius Baer nach eigenen Angaben Kosten reduzieren. Noch nicht bekannt ist, welche Standorte vom Abbau betroffen sind. Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten gesteigert. Über 3,2 Milliarden Franken seien umgesetzt worden, teilt der Konzern mit. Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspreche das einem Wachstum von fast 9%. Profitiert habe man von der höheren Nachfrage aus Schwellenländern, insbesondere das Geschäft mit Luxusparfums laufe gut. Über den Gewinn macht Givaudan keine Angaben. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der griechischen Hauptstadt Athen eingetroffen. Es ist ihr erster Besuch in Griechenland seit Beginn der Euro-Schuldenkrise. Geplant sind Gespräche mit Regierungschef Antonis Samaras und Staatspräsident Karolos Papoulias. Merkels Besuch soll den Forderungen der Geldgeber Nachdruck verleihen. Für den eintägigen Besuch wurden massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. In Stockholm hat die Akademie der Wissenschaften die Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt gegeben. Die Auszeichnung geht an die Professoren Serge Haroche aus Frankreich und David Vineland aus den USA. Sie wurden für ihre experimentellen Methoden geehrt, die es ermöglichen, Quantensysteme zu manipulieren. Es geht dabei um die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie. Die Forscher haben Werkzeuge erfunden, die es ermöglichen, Licht einzufangen. Der Preis ist mit rund 1,1 Millionen Franken dotiert. Im Kampf gegen den Hunger gibt es Fortschritte. Das stellt die UNO-Organisation FAO in ihrem Welthungerbericht fest. Die Zahl von 870 Millionen unterernährten Menschen sei aber noch immer inakzeptabel hoch. Die FAO ist jedoch zuversichtlich, dass es möglich sei, bis 2015 die Zahl der Hungernden zu halbieren. Dies entspricht dem UNO-Millenniumsziel. Am meisten unter Hunger zu leiden haben die Menschen in Entwicklungsländern, wo 850 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben. In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist es zu einer heftigen Explosion gekommen. Offenbar haben Rebellen einen Selbstmordanschlag auf ein Gebäude des Geheimdienstes der Luftwaffe verübt. Eine islamistische Gruppe bekannte sich im Internet zum Attentat. Dabei seien Dutzende Menschen getötet worden, berichtet die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter in London, die den Rebellen nahesteht. Bestätigt wird die Explosion vom syrischen Staatsfernsehen, das aber keine näheren Angaben macht. In Libyen haben regierungstreue Rebellen die ehemalige Gaddafi-Hochburg Bani Walid angegriffen. Nach Angaben lokaler Medien wurden dabei 3 Personen getötet. Die Stadt Bani Walid im Norden des Landes wird seit letzter Woche von Rebellen aus der Nachbarstadt Misrata belagert. Hintergrund ist der Tod eines jungen Mannes aus Misrata. Er hatte vor einem Jahr das letzte Versteck Gaddafis entdeckt. Diesen Sommer wurde der Mann nach Bani Walid verschleppt und gefoltert. Später starb er an den Folgen der Misshandlungen. Die Rebellen drohten darauf mit einem Angriff auf die Stadt, falls die Entführer des jungen Mannes nicht ausgeliefert würden. Der Bund hat untersucht, ob und warum sich Erwachsene in der Schweiz weiterbilden. Generell kann man sagen, 80% der Schweizer Wohnbevölkerung besuchen Weiterbildungskurse. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. Leute mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss bilden sich mehrheitlich weiter. Bei Personen mit tieferem Bildungsniveau tut dies lediglich jeder Dritte. Fragt man nach dem Warum, sagen knapp 40%, sie würden eine Weiterbildung nur wegen des Berufs ins Auge fassen.
Das war das Wichtigste in Kürze. In detaillierten Berichten, Gesprächen, Reportagen geht's gleich um neue und weniger neue Ideen für Anflüge nach Zürich-Kloten. Wer bekommt den Krach? Um den Stellenabbau bei Julius Bär, wen trifft's wo bei der Schweizer Bank? Um fast schon Ausnahmezustand in Athen beim Besuch der deutschen Kanzlerin, um die angekündigte Freilassung der politischen Häftlinge in Ägypten, um Widerstand gegen das eben erst beschlossene Epidemiegesetz, wer stört sich dran, und um die Kantonsratswahl im Aargau, wie wollen kleine Parteien die neue Prozenthürde schaffen. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.665 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.21.11 gehandelt, der Dollar zu 93,65 Rappen. Das Wetter im Norden ist es am Nachmittag bewölkt, windig und immer wieder fällt Regen, zum Teil auch kräftig. Die Schneefallgrenze liegt bei 2.500 bis 2.800 Metern. Im Süden ist es teilweise sonnig und es fällt nur selten Regen. Die Temperaturen liegen im Norden bei 16, im Süden bei 22 Grad. Am Mittwoch fällt im Norden weiterer Regen. Im Süden scheint zeitweise die Sonne und es regnet nur lokal. Am Donnerstag wird es vorübergehend wieder freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad.
Alle wollen fliegen, aber niemand will den Lärm. Die Diskussion, über welche Gebiete der Flughafen Zürich angeflogen werden darf, wird dementsprechend heftig geführt, seit Jahren. Jetzt listet das Bundesamt für Zivilluftfahrt verschiedene Anflugrouten auf und bewertet sie. Ein Bericht voller Zündstoff. Wem droht mehr Fluglärm? Raphael Vonnat.
Künftig dürfen weniger Anflüge auf den Flughafen Zürich-Kloten über Süddeutschland erfolgen. Das besagt der neue Staatsvertrag mit Deutschland. Im Bericht des Bundesamtes für Zivilluftfahrt Basel werden nun 6 An- und Abflugvarianten aufgelistet. Die Kantone haben einen guten Monat Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Offiziell sind alle 6 Varianten gleich im Rennen, aber bei genauerer Betrachtung zeigen sich Vorzüge. Dazu Basel-Sprecher Urs Haldimann.
Das ist klar, dort wo weniger Leute wohnen, ist sicher auch die potenzielle Lärmbelastung geringer. Und je nachdem, wie die Pisten gelagert sind, kann man sie besser oder schlechter anfliegen. Also hier gibt es sicher Anhaltspunkte, welche Varianten allenfalls in gewissen Bereichen Vorteile bieten.
Weniger verklausuliert heißt das, Ost- und Nordanflüge haben mehr Vorteile als Südanflüge, weil sie weniger Anwohner mit Lärm belasten. Vor allem die Ostanflüge schneiden besser ab.
Es ist sicher eine der Varianten, die eher auf der positiven Seite liegen. Es gibt auch noch andere.
Ein Befund, den man in Winterthur nicht gerne hört. Dazu Fritz Kauf vom Bürgerprotest Fluglärm Ost.
Wir im Osten sind sehr, sehr verärgert. Mit diesem Zielerweiterung will man jetzt den Osten wirklich total belärmen und die Bevölkerung soll keine Möglichkeit mehr haben, sich zu äußern. Und das werden wir nicht dulden.
Nicht mehr diskutiert wird dagegen die Variante geköpfter Nordanflug. Dafür kommt der gekrümmte Nordanflug ins Spiel. Urs Haldimann erklärt.
Die Routenführung ist sehr ähnlich. Es geht darum, dass wir an der Grenze entlang einfliegen können und dann auf den Flughafen einschwenken. Aber der große Unterschied liegt darin, dass der Geköpfte eben auf Sichtflug beruhte und daher ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellte, währenddem der gekrümmte Anflug auf Satellitennavigation basiert.
Auch der Aargau ist also nicht aus dem Schneider. Zentral im Bericht sind drei Kriterien: Sicherheit, Kapazität und Lärmbelastung. Wenn man sich auf diese Kriterien stützt, dann dürfte es künftig weniger Südanflüge, dafür mehr Nord- und Ostanflüge geben. Aber neben diesen Kriterien ist die politische Einschätzung entscheidend. Bis Mitte November können nun die Kantone Stellung nehmen. Dann wird das Bundesamt für Zivilluftfahrt die Reaktionen bündeln und den Kantonen einen zweiten Bericht vorlegen. Im nächsten Jahr wird schließlich der Bundesrat festlegen, welches Flugregime in Zukunft gilt. Gemäß Batzelsprecher Haldimann sucht der Bund eine Kompromisslösung.
Es geht wirklich am Schluss aber nicht darum, irgendwo die Verkehrsströme zu kanalisieren, sondern eine angemessene und faire Verteilung zu finden, sodass alle einen Teil dieser Belastung tragen.
Glück für die Bankangestellten in der Schweiz. Die meisten Angestellten der Bank Bär und von Merrill Lynch in der Schweiz behalten ihre Stelle. International gehen jetzt aber 1000 Stellen verloren, nachdem Julius Bär Merrill Lynch übernommen hat, die internationale Vermögensverwaltungstochter der Bank of America. Klaus Bonanomi.
Die Reichen werden reicher und zahlreicher. Nicht in Europa und Amerika, wohl aber in Asien, im arabischen Raum und in anderen Schwellenländern. Kein Wunder, dass auch die Schweizer Privatbank Julius Bär das Geschäft mit diesen Reichen verstärken und ihre Präsenz auf diesen Wachstumsmärkten ausbauen will. Deshalb kündigte die Bank vor 2 Monaten an, dass sie Merrill Lynch übernehmen will, die internationale Vermögensverwaltungstochter der Bank of America.
Im Gegensatz zu Europa, wo die Vermögen verwaltet werden, werden sie in Asien noch geschaffen. Die Leute sind sehr dynamisch,
sagte Verwaltungsratspräsident Daniel Sauter damals. Und dynamisch will auch Julius Bär vorgehen beim Umsetzen dieser Übernahme. Rasch sollen Doppelspurigkeiten beseitigt und Kosten abgebaut werden. Rasch, bereits ab 2015, soll das neu übernommene Geschäft erstmals Gewinn abliefern. Ein ehrgeiziges Tempo, sagt Andreas Brun, der für die Zürcher Kantonalbank die Vorgänge bei Julius Bär analysiert.
Die Julius Bär hat bezüglich des Synergiepotenzials und der Kosteneinsparungen eher optimistische Annahmen getroffen. Das Merrill Lynch-Geschäft soll in kurzer Zeit stark optimiert werden. Wir sind da etwas vorsichtiger. Wir gehen davon aus, dass es länger geht und dass 2015 noch kein Gewinnbeitrag da sein wird.
Julius Bär legt also ein schnelleres Tempo vor als erwartet. Und auch, dass man bis zu 1000 Jobs weltweit abbauen will, das ist mehr, als der ZKB-Experte erwartet hatte.
Der Stellenabbau insgesamt liegt etwas höher als von uns erwartet. Es war aber immer klar, dass vor allem beim Merrill Lynch-Geschäft viele Stellen wegfallen werden. Der Stellenabbau ist eine logische Folge, wenn zwei gleichartige Geschäfte miteinander fusionieren.
Vor allem an den internationalen Standorten, wo Julius Bär und Merrill Lynch bereits heute mit eigenen Teams vertreten sind, dort werden am meisten Stellen abgebaut. Doch auch die Schweiz, wo Julius Bär und Merrill Lynch insgesamt rund 3000 Angestellte beschäftigen, auch die Schweiz ist betroffen, sagt Julius Bär-Sprecher Jan von der Mühl.
In der Schweiz ist es vor allem der Standort Genf, der davon betroffen sein wird. Aber das ist im Verhältnis zum Gesamtgeschäft ist das ein relativ kleiner Standort und entsprechend sind auch die Auswirkungen in der Schweiz eher gering.
Genauere Zahlen will der Unternehmenssprecher nicht nennen. Der Abbau international und in der Schweiz betreffe in erster Linie Stellen hinter den Kulissen, bei der Verwaltung, im Marketing oder der Informatik, nicht aber die Kundenberater. Diese und die von ihnen betreuten Kunden wolle man, wenn immer möglich, von Merrill Lynch übernehmen.
Griechenland hat heute sehr speziellen Besuch. Die deutsche Kanzlerin, Denn je nach Sichtweise beehrt Angela Merkel die geplagten Griechen mit ihrer Visite oder provoziert sie. Viele sehen in ihr die Politikerin aus dem reichen Norden, die ihnen den schmerzhaften Sparkurs aufdrückt. Und während Präsident und Regierungsspitze die Kanzlerin empfangen, soll ein Großaufgebot der Polizei Straßenproteste verhindern. Es ist kein normaler Tag in Athen. Rodothea Serali, Sie sind im Stadtzentrum der Stadt Athen. Was ist da los?
Es ist sehr viel los, und zwar trudeln die Menschen wirklich ins Zentrum herein. In den nächsten Minuten schätze ich, dass die Demo auch anfängt, denn die Demonstranten fangen an, Stellung anzunehmen. Es gibt ein sehr starkes Polizeiaufgebot, allerdings ist die Polizei, muss ich sagen, im Moment eher dezent, also eher in den Seitenstraßen versteckt, damit sie auch die Demonstranten nicht provoziert. Und auch generell ist die Stadt heute in einem Ausnahmezustand. Viele Metrohaltestellen hatten zu. Ich musste zum Beispiel eine halbe Stunde laufen, bis ich überhaupt zum Zinderma-Platz kommen konnte. Und man merkt schon, dass es ein sehr wichtiger Besuch ist und dass auch alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit es, damit die Situation nicht eskaliert.
Ausnahmezustand wegen des Besuchs von Frau Merkel. Ärgert das die Menschen? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, die Menschen verärgert, und also verärgert ist schon untertrieben. Die Menschen wollen Angela Merkel hier nicht, also die Demonstranten. Ne? Natürlich nicht das ganze Volk, aber die Leute, die sich hier versammelt haben, die haben sich versammelt aus dem Grund, dass sie Merkel in Griechenland nicht wollen. Es gibt viele Plakate, die das auch ausdrücken, zum Beispiel Merkel, go home, Frau Merkel, Sie sind unerwünscht und solche Sachen. Und auch diesmal fehlen die Vergleiche mit dem Dritten Reich nicht. Es gibt zum Beispiel ein Plakat, habe ich gesehen, eine Frau hält ein Plakat, da steht Nein zum Vierten Reich, und ein älterer Herr, Merkel, Hitlers Tochter. Also ein warmer Empfang sieht anders aus. Und die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, was will sie denn hier? Also für uns ist das, sie ist eine Imperialistin, sie ist für uns eine Frau, die uns kontrollieren will. Also keiner sieht das hier positiv, also keiner sieht die positive Seite, sondern sie sehen es als eine große Provokation, dass ausgerechnet Angela Merkel, die Sparmaßnahmen also solchen Druck ausübt auf die Regierung, dass die Sparmaßnahmen implementiert werden, dass ausgerechnet die deutsche Bundeskanzlerin jetzt hier ist.
Frau Serralidou, welche Bedeutung hat denn der Besuch für die griechische Regierung? Wird sie gestärkt, was ja wohl Sinn und Zweck des Besuchs ist?
Das ist die große Hoffnung der griechischen Regierung. Also die griechische Regierung sieht den Staatsbesuch sehr positiv, und sie hofft, dass es erstmals auch ein wichtiges Zeichen seitens der deutschen Bundeskanzlerin ist, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Also eine Verstärkung dessen, was die griechische Regierung auch selber natürlich wünscht und will, dass Griechenland nicht aus der Eurozone austritt. Das ist das eine. Und das zweite wäre natürlich der Wunsch, dass Angela Merkel in Anführungsstrichen mit Geschenken nach Athen kommt. Und zwar vielleicht eine Verlängerung des Sparprogramms, sodass die Sparmaßnahmen nicht so hart sind, sodass die Regierung mehr Zeit hat, um die Sparmaßnahmen umzusetzen. Im Moment dementiert das die deutsche Seite noch. Geschenke soll es nicht geben, aber die Hoffnung, wie man so schön sagt, die stirbt zuletzt. Das werden wir heute Abend erst wissen.
Und das war Rodothea Serralidou live aus Athen. Mohamed Mursi, der neue Präsident Ägyptens, ist nun genau 100 Tage im Amt, und er markiert diesen Stichtag auf bemerkenswerte Weise. Er amnestiert alle Menschen, die seit Beginn des Aufstands gegen das Regime Mubarak im Januar 2011 bis zu seinem Amtsantritt Ende Juni festgenommen, vor Gericht gebracht oder ins Gefängnis gesteckt worden sind, also die politischen Häftlinge. Frage an Irene Meyer: Was sind das für Leute und wie viele sind's?
Das sind mehrheitlich Aktivisten, die willkürlich verhaftet wurden während des Aufstandes, also vor dem Sturz von Hosni Mubarak, aber dann auch während des Militärregimes von General Tantawi, das sehr gewalttätig gegen die Proteste vorging. Und diese meist jungen Leute endeten dann im Gefängnis und vor Militärtribunalen zur Empörung vieler Bürger, liberaler Bürger in Ägypten. Wie viele es sind, weiß man nicht. Es gibt Zahlen von Menschenrechtsorganisationen, die insgesamt von 12.000 Verhafteten sprechen und sie sagen, jetzt seien noch etwa 5.000 in den Gefängnissen. Wer jetzt in den Genuss dieser Amnestie kommt, das ist auch nicht klar, denn im Erlass von Präsident Morsi heißt es sehr dehnbar, die Unterstützer der Revolution.
Aber was bedeutet diese Amnestie mal generell, dieses Signal für Ägypten? Gibt es Reaktionen?
Es gibt Reaktionen, ich würde sie als Verhalten positiv bezeichnen. Es ist tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt für das Land, denn es ist und war die Kernforderung der Liberalen und der Revolutionäre, die Freilassung der politischen Gefangenen, weil sie es als Skandal empfinden, dass Bürger, die gegen ein repressives Regime aufstehen, kriminalisiert werden. Es kommt jetzt darauf an, wie diese Amnestie umgesetzt wird. Und dann müssen wir uns auch bewusst sein, das ist nur ein erster Schritt. Ganz wichtig ist, dass auch die wirklichen Täter zur Rechenschaft gezogen werden, die Polizisten, die Soldaten, die Geheimdienstler, die Demonstranten getötet haben oder gefoltert oder verletzt. Die allermeisten von denen sind immer noch auf freiem Fuß.
Irene Meyer, Sie haben die ägyptische Revolution, auch die Wahlen immer sehr nahe verfolgt, jetzt auch das Wirken des neuen Präsidenten. Wie bilanzieren Sie seine ersten 100 Tage?
Ich würde seinen Leistungsausweis als sehr übersichtlich bezeichnen. Also es ist nicht viel passiert, wenn wir zum Beispiel sehen, die Wirtschaft. Eine der großen Forderungen der Revolution war soziale Gerechtigkeit, der Abbau der Armut. Hier sehen wir überhaupt nichts in dieser Richtung. Und das wirklich große Problem von Präsident Morsi und seinen islamistischen Muslimbrüdern ist, dass sie die Gesellschaft spalten und sie nicht einen. Also wir sehen das an der Verfassung, die jetzt entsteht. Die ist sehr islamistisch geprägt, dominiert. Die Rechte der Frauen, der Minderheiten werden eingeschränkt. Das heißt, viele Revolutionäre haben von einem modernen Staat geträumt, von einem Rechtsstaat. Und jetzt droht Ägypten, um Jahre zurückgeworfen zu werden.
Das waren Informationen, Einschätzungen von Irene Meyer. Das Jahr war überdeutlich, als das Parlament am Ende der letzten Session über das Epidemiegesetz abstimmte. Trotzdem formiert sich jetzt Widerstand dagegen. Von heute an sammeln die Gegner Unterschriften. Der Grund? Sie sehen im Gesetz einen Impfzwang. Nur das Referendum dürfte es schwer haben. Kaum ein Politiker mag dafür seinen Namen hergeben. Elisabeth Pestalozzi.
Den Kampf gegen das Epidemiengesetz auf der Straße an vorderster Front führt Daniel Trapic, Heilpraktiker aus dem Bündnerland und Präsident des Netzwerks Impfentscheid. Dass der Bund ein Gesetz erlässt, das bei Epidemien wie Schweinegrippe oder SARS Schutzmaßnahmen verordnen kann, zum Beispiel obligatorische Impfungen für Spitalangestellte, das kommt für ihn nicht in Frage.
Beim Impfen ist es einfach so, das ist rechtlich eine Körperverletzung. Deshalb sind wir da sehr vorsichtig, einen Impfzwang einfach so durchgehen zu lassen.
Denn Trapic ist überzeugt, Impfen ist gefährlich.
Überall, wo der Mensch versucht, die Natur zu verbessern, gibt es keine Verbesserung, sondern höchstens eine Verschlimmbesserung.
Doch es gibt noch einen anderen Punkt, der Trapic am neuen Epidemiengesetz massiv stört. Das Gesetz fördere auch noch die Sexualisierung von Kindern.
Mit dem Artikel 19 Absatz 2c zum Beispiel greift der Bund massiv in die Schulhoheit der Kantone ein und legt die gesetzliche Grundlage für die gesamtschweizerische Einführung der Sexualerziehung in Schule und Kindergarten. Das unter dem Deckmäntelchen AIDS-Prävention.
Deshalb will Daniel Trapic in den nächsten 100 Tagen die 50.000 Unterschriften fürs Referendum zusammenbringen. Doch ob ihm dies gelingt, ist offen. Denn selbst diejenigen Parteien, aus welchen im Parlament Nein-Stimmen kamen, versagen ihm die Unterstützung. Die Grünen seien gespalten, so die St. Galler Nationalrätin Yvonne Gilly, die im Nationalrat gegen die Vorlage stimmte. Vor allem aber stört sie die fundamentalistische Grundhaltung des Netzwerks Impfentscheid.
Es ist nicht immer so, dass Impfungen schlecht sind. Impfungen können wirklich auch Leben retten. Auch die Argumentation dieser radikalen Impfgegnerinnen stört uns. Also die Horrorfilme beispielsweise, die gezeigt werden im Zusammenhang mit Impfschäden, sind oft undifferenziert, ja sogar falsch in ihrer Argumentation.
Und auch auf dem Generalsekretariat der SVP will man von einer aktiven Beteiligung im Referendumskomitee nichts wissen. Epidemiengesetzgegner Lukas Reimann, SVP-Nationalrat aus St. Gallen, sagt, er sei zwar gegen einen staatlichen Eingriff in die Freiheit der Bürger, aber mit den Argumenten der Unterschriftensammler könne er nicht viel anfangen.
Ich persönlich bin kein Impfgegner und auch das andere Argument halte ich für überzogen.
Stellt sich noch die Frage, ob Trappichs Netzwerk damit rechnet, Unterstützung nicht politischer Organisationen oder anderer Persönlichkeiten zu bekommen. Dazu steht auf der entsprechenden Homepage nur so viel, das sei noch nicht spruchreif, es würden noch Gespräche geführt.
Elisabeth Pestalozzi, 12.55 Uhr, 5 vor 1. Und das ist Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen. Um 12:30 on-air auf dem Sender und ab 13:30 online im Netz auf drs.ch. Besonders die kleinen Parteien schwitzen schon. Bei den Parlamentswahlen im Kanton Aargau stehen die Kleinen vor einer hohen Hürde am übernächsten Sonntag. Neu können sie nämlich nur im Parlament bleiben, wenn sie eine bestimmte Prozentzahl der Stimmen erhalten. Darum konzentrieren sich die gefährdeten Parteien auf den Bezirk Kulm. Denn dieser ist wie sie, klein und konservativ. Alex Moser begleitete einen Schweizer Demokraten in Rainach auf Wahlkampftour.
René Kunz betritt den Coiffeursalon Maro in Rainach, einen Salon, wo der Haarschnitt für den Herrn noch 25 Franken kostet.
Ich verteile hier Flohblätter von meinen Grossratswahlen. Darf ich dir auch weiss abgeben?
Ja, natürlich. Klar.
Oder hast du dich schon entschieden für eine andere Partei? Oder nimmst du mich
ich
alles?
Ich habe noch nicht mal das Gouverne auf. Da.
Noch nicht?
Wir befinden uns im Südwesten des Kantons Aargau im Bezirk Kulm. Gemäß dem Atlas der politischen Landschaften ist das die rechtskonservativste Region der Schweiz. Für die Schweizer Demokraten und die anderen Rechtsparteien also sowieso ein guter Ort, um auf Stimmenfang zu gehen. Dazu kommt, ein neues Wahlsystem sorgt dafür, dass Parteien mindestens 3% der Stimmen im ganzen Kanton machen müssen oder aber 5% in einem Bezirk. Die Schweizer Demokraten konzentrieren sich deshalb nun auf den Bezirk Kulm, sagt deren Präsident René Kunz.
Ja, das ist genauso. Wir haben von der Kantonalpartei 35.000 Franken zur Verfügung. Wir machen vor allem Inserate hier im Bezirk Kulm und natürlich auch in anderen Zeitungen. Aber wir konzentrieren den Wahlkampf im Bezirk Kulm.
Die finanziellen Mittel auf einen oder wenige Bezirke konzentrieren, dies tun auch die beiden anderen Kleinstparteien, die Sozialliberale Bewegung und die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU. Auf den ersten Blick merkt man davon wenig in den Kulmer Dörfern. Die Schweizer Demokraten haben nicht einmal Plakate aufgehängt. Man setze auf Flugblätter, erklärt Kunz.
Ja, wir haben sehr wenig Finanzen zur Verfügung, um die Flugblätter mit der Post verteilen zu lassen. Und dann nehme ich mir die Mühe und ich bin mir auch nicht so schade, diese Flugblätter persönlich in die Briefkästen zu legen.
Sagt der pensionierte Verwaltungsangestellte. Er kandidiert nicht nur fürs Kantonsparlament, sondern auch für den Regierungsrat und verteilt täglich über 1000 Flugblätter. Der Schweizer Demokrat hat dies den Amerikanern abgeschaut. Wählertreffen, das sei wichtig, da lerne man auch deren Sorgen kennen.
Ich gebe Ihnen noch, darf ich Ihnen noch das Flohblatt abgeben von mir, oder? Ich gehe ja von Haus zu Haus. Kunz, Rönnecke.
Ich meine es gut, aber ich will gar nicht stimmen. Und zwar aus einem Grund. Solange als ich muss dreimal für das gleiche Holz 40 Franken zahlen, wenn der Chemiefäger kommt, kann ich nicht mehr wählen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das ist eine verdammte Gaunerei, was der Staat vom Bürger will.
Den Mann stört, dass er seit einigen Jahren aus Umweltgründen sein Schmineeholz vom Kaminfeger kostenpflichtig kontrollieren lassen muss. Schweizer Demokrat Kunz verspricht dem Mann, dass er sich für ihn einsetzen werde. Der Schminebesitzer ist zufrieden und Kunz auch. Schon peilt er das nächste Haus an, denn viel Zeit hat der Schweizer Demokrat nicht, wenn er die 5% mit seinem aufwendigen Wahlkampf erreichen will.
Das war ein Bericht von Alex Moser. In Kürze 1. Was ist der Stand bei der Suche nach einem Atomendlager in der Schweiz? Wir fragen Franz Schniede vom Bundesamt für Energie im Tagesgespräch. Tagesgespräch gleich im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Daniel Hofer.
Im Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland macht das Bundesamt für Zivilluftfahrt neue Vorschläge. Demnach werden wohl der Osten und der Norden der Schweiz mit mehr Fluglärm rechnen müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Athen eingetroffen. Sie will der griechischen Regierung klarmachen, dass neue Finanzhilfen nur dann freigegeben werden, wenn Griechenland die Sparvorgaben der Geldgeber erfüllt. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an zwei Forscher, Serge Haroche aus Frankreich und David Vineland aus den USA. Die beiden haben Methoden erfunden, die es möglich machen, Lichtteilchen einzufangen, ohne diese zu zerstören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.